Food Facts, der Lebensmittelchemie-Podcast der TU Dresden. Heute geht es mal richtig um Chemie, und zwar um eine Reaktion, die bei uns in der Küche, auf dem Grill, aber auch in unserem Körper abläuft, die sogenannte Maillard-Reaktion. Fans vom analogen Fernsehen kennen sicherlich die Quizshow Wer wird Millionär? Die ja, gibt es ja seit über 20 Jahren. Wenn man dabei viel weiß und vielleicht auch ein wenig Glück hat, kann man richtig viel Geld gewinnen. Im Jahr 2007 stellte der Moderator Günther Jauch folgende Frage für 500.000 Euro. Wobei ist die Maillard-Reaktion von großer Bedeutung? Beim Fernsehen, beim Brotbacken, beim Rasenmähen oder etwa beim Geschirrspülen? Hätten Sie es gewusst? Nun, die Antwort ist natürlich beim Brotbacken, und wenn Sie unseren Podcast regelmäßig hören, dann hätten Sie, im Gegensatz zum damaligen Kandidaten, locker die 500.000 Euro gewonnen. Ja, Sie merken also, ein Abo des Podcasts lohnt sich in jedem Fall. Und genau über diese Reaktion sprechen wir heute mit Lebensmittelchemiker Professor Thomas Hinle von der TU Dresden. Wir reden über die chemischen und geschichtlichen Hintergründe der Maillard-Reaktion, blicken in die aktuelle Forschung und natürlich auch in ihre Auswirkungen auf unseren Alltag. Von duftender Brotkruste, verkohltem Fleisch bis hin zu grauem Starr. Wir, das sind wie immer Studentin Jule Wendtig und ich, Per Kittel, Dezernent am Bereich Mathematik und Naturwissenschaften. Insofern, wie gehabt, hallo Thomas, hallo Jule.
Hallo Per, hallo Jule.
Hallo.
So, Thomas, wenn wir uns heute mit dieser Reaktion beschäftigen, dann muten wir unseren Hörerinnen und Hörern ja schon ein ziemlich chemieintensives Thema zu, mit dem sich ja selbst deine Studierenden nicht immer ganz so leicht tun. Ja, und du beschäftigst dich aber seit deiner Promotion damit. Wie bist du denn zu diesem Thema gekommen und ja, woher kommt denn dein besonderes persönliches Interesse?
Also in der Tat bin ich über meine Doktorarbeit zu dieser Thematik gekommen. Und ich muss schon sagen, dass ich am Anfang auch ein bisschen Probleme hatte mit dem Thema. Tatsächlich hatte ich ursprünglich mit meinem Doktorvater, Professor Klostermeier an der TU München, Weinstephan, ein ganz anderes Thema vereinbart. Ich sollte in meiner Doktorarbeit was über die Authentizität von Milchprodukten machen, konkret den Nachweis von Kuhmilch in Schafmilch. Und als ich dann am allerersten Tag bei meiner Promotion quasi zur Begrüßung bei Professor Klostermeier im Büro gesessen bin, da sagte er zu mir dann so relativ trocken, ach, wissen Sie was, ich habe es mir anders überlegt, Sie machen jetzt in Ihrer Promotion was zur Maillard-Reaktion. Und zwar zur Maillard-Reaktion von Proteinen, weil es da bislang noch kaum Forschung gibt. Mich hat dieser spontane Themenwechsel, wie man sich denken kann, schon ein bisschen, ja vielleicht sogar geschockt, möchte mir so sagen, denn von allen Themen der Lebensmittelchemie war nun ausgerechnet die Maillard-Reaktion das, was ich ehrlich gesagt am allerwenigsten leiden konnte. Und das hat mein Chef damals dann auch bemerkt, und er hat mir dann einen aktuellen Artikel der Wissenschaftsseite der Süddeutschen Zeitung in die Hand gedrückt, und der Titel lautete »Das Altern, ein Backprozess«, was der graue Starr und die Brotkruste gemeinsam haben. Und als ich dann begonnen habe, mich mit diesem Thema zu beschäftigen, vor allem in der interdisziplinären Bedeutung der Maillard-Reaktion, da war ich dann doch relativ schnell begeistert von dem Thema. Ich muss sagen, das war damals Ende der 1980er Jahre, und da hatte mein Chef damals natürlich vollkommen recht mit diesem Thema, denn das Thema war in der Tat kaum erforscht, vor allen Dingen aus interdisziplinärer Sicht, wie gesagt, sehr spannend, und wir waren dann tatsächlich mit so die Ersten, die sich mit der Maillard-Reaktion von Proteinen beschäftigt haben. Das war für die Promotion natürlich was super Spannendes.
Oft finden ja die Profs bestimmte Themen viel spannender als ihre Studierenden. Wenn du als Student kein Fan von dieser Reaktion warst, wie finden es denn deine Studierenden heute, wenn du so begeistert von dieser Reaktion redest?
Also ich kann mich schon nur an meine eigenen Vorlesungen erinnern, und da war die Maillard-Reaktion unter uns Studierenden wirklich nicht besonders beliebt. Das lag vor allem daran, dass das Thema aus chemischer Sicht doch recht komplex ist. Da gibt es jede Menge Teilreaktionen, alle möglichen Verbindungen werden da gebildet, und da wird es dann ziemlich schnell auch ziemlich viel auswendig Lernerei. Und dazu kommt dann, dass das Thema in unseren Lehrbüchern auch nicht besonders anschaulich und, wie ich finde, etwas praxisfern behandelt wird. Ich kann es so gut verstehen, dass man da jetzt nicht so drauf abfährt, sage jetzt mal vorsichtig, wie auf manche anderen Kapitel in unserem Studium Lebensmittelchemie. Ich versuche deshalb in meiner Vorlesung, mich so auf die, sagen wir mal, auf die wichtigsten Grundlagen zu beziehen und vor allen Dingen Praxisbezüge darzustellen. Das heißt, aufzuzeigen, welche Relevanz jetzt verschiedene Teilschritte und Einzelkomponenten haben. Und vor allen Dingen dann das darzustellen, was mich am meisten auch fasziniert hat von Anfang an, eben die Maillard-Reaktion hinsichtlich ihrer biologischen und medizinischen Aspekte darzustellen. Da hilft es natürlich dann schon ein bisschen, dass wir jetzt doch schon relativ viel auch aus eigenen Arbeiten berichten können, da wir dann die wissenschaftliche Relevanz eigentlich immer ganz gut darstellen können. Erfreulicherweise entscheiden sich dann auch immer recht viele Studierende, ihre Masterarbeit oder auch ihre Promotionsarbeit in unserem Arbeitskreis zur Maillard-Reaktion anzufertigen. Also konkrete Antwort, ob ich jetzt meine Begeisterung damit immer rüberbringe, das kann ich nicht beurteilen, aber ich schrecke die Studierenden zumindest nicht ab, glaube ich.
Na, dann schauen wir mal, wie du das jetzt mit unseren Hörerinnen und Hörern hinbekommst. Lass uns mal ins Thema einsteigen. Was ist denn nun diese Maillard-Reaktion?
Also diese Reaktion ist benannt nach einem französischen Chemiker, der hieß Louis-Camille Maillard. Der hat dazu geforscht zu Anfang des 20. Jahrhunderts. Grundsätzlich bezeichnet man als Maillard-Reaktion jetzt Umsetzungen zwischen reduzierenden Zuckern und Aminokomponenten, und das können sein Aminosäuren, Peptide, Proteine. Aus chemischer Sicht würde man da sagen Carbonyl-Aminoreaktionen. Und in der wissenschaftlichen Literatur, da hat sich in den letzten Jahren ein Begriff eingebürgert, auf Deutsch heißt der Glykierung, im Englischen Glycation, also sowas wie Verzuckerung, mal ganz, ganz frei übersetzt, als Synonym gewissermaßen für die Maillard-Reaktion. So, tatsächlich ist es so, dass diese Maillard-Reaktion keine klar definierte Reaktion ist, so im Sinne von Verbindung A reagiert mit Verbindung B und es entsteht dann irgendwas, Verbindung C oder so, sondern es ist eine Reaktionsfolge, also eine ganz komplexe Vielzahl von Einzelreaktionen, die nacheinander oder auch nebeneinander ablaufen, alle unterschiedlich abhängen von der Temperatur, von der Zeit und dann halt am Ende, nach ausreichend langer Reaktionszeit, zur Bildung von braunen Farbstoffen und zu Aromastoffen führen. Und damit ist dann die Maillard-Reaktion für alle Lebensmittel relevant, die eben gebraten, gebacken, geröstet werden, also zum Beispiel Brot, Kaffee, gebratenes Fleisch, Bier und so weiter. Für die Qualität von Lebensmitteln ist dann auch noch wichtig, dass die Reaktion auch bei niedrigen Temperaturen abläuft. Also man muss nicht braten oder rösten, sondern es läuft auch bei Raumtemperatur beispielsweise ab. Also zum Beispiel beim Lagern von Milchpulver oder von Eipulver oder bei Gewürzen oder so. Nur dass es dann halt einfach länger dauert, Monate, vielleicht sogar Jahre, bis man irgendwelche Veränderungen im Produkt, also zum Beispiel Fehlaromen oder so, feststellt.
Und dieser Herr Maillard, nachdem diese Reaktion benannt ist, der hat das dann zum ersten Mal entdeckt. Du sagst, das war Anfang des 20. Jahrhunderts. Aber dass Brot beim Backen braun wird, das kennt man doch schon viel länger. Wieso wurde der Prozess denn erst so spät erforscht?
Ja, das stimmt natürlich. Also man nutzt in Anführungszeichen die Maillard-Reaktion wahrscheinlich seit Entdeckung des Feuers. Ja, und empirisch wusste man diese Reaktion auch zu steuern. Also zum Beispiel beim Darren von Malz, beim Backen von Brot oder so. Der wichtige Beitrag von Maillard war jetzt, dass er als erster systematische Untersuchungen angestellt hat, eben zur Reaktion von Aminosäuren und Glucose. Und interessant ist vielleicht, dass Maillard gar nicht wissen wollte, warum Brot braun wird. Der war also kein Lebensmittelchemiker, der wollte eigentlich etwas ganz anderes machen, nämlich Methoden entwickeln für die Peptid- und Proteinsynthese. Es war so Anfang des 20. Jahrhunderts, da war so ein riesen Boom an Studien zur Eiweißchemie und Maillard hatte so die Idee, Aminosäuren durch Erhitzen mit Zuckern zu Peptiden und Proteinen zu verknüpfen. Das hat allerdings nicht geklappt und dafür entdeckte er, wenn man so will, eher zufällig die Bildung der braunen Farbstoffe. Und das hat er dann 1912 veröffentlicht und diese Publikation gilt heute quasi als der Startschuss für die systematische Erforschung dieser Reaktion. Also wenn man ein bisschen genau in die Geschichte schaut, dann findet man auch tatsächlich schon Publikationen vor Maillard, die solche Reaktionen beschrieben haben. Da gab es zum Beispiel einen Brauereiwissenschaftler namens Ling, der hat 1908 bereits darüber spekuliert, dass Reaktionen zwischen Aminosäuren und dem Malzzucker verantwortlich sein könnten für die Bräunung vom Braumalz beim Darren. Und in den 1850er Jahren hat ein Chemiker namens Adolf Strecker bereits Untersuchungen gemacht zwischen Carbonylen und Aminokomponenten und dabei auch schon festgestellt, dass Aromastoffe entstehen. Also es gab schon vor Maillard Forscher, die sich mit dieser Reaktion grundsätzlich beschäftigt haben, nach denen aber die Reaktion dann halt nicht benannt ist.
Da ärgern sich die Herren Ling und Strecker bestimmt, dass die Reaktion nicht nach ihnen benannt wurde. Hatte Maillard eigentlich was davon, dass die Reaktion nach ihm benannt wurde, also außer Ruhm und Ehre?
Ja, also die Benennung der Reaktion nach Maillard, die kam tatsächlich erst viel später. Der Maillard hat gelebt von 1878 bis 1936 und die Begrifflichkeit Maillard-Reaktion, die hat sich dann erst so in den 1950er Jahren durchgesetzt. Und persönlich hatte er dann wohl außer der wissenschaftlichen Anerkennung seiner Publikationen sicherlich nicht viel von seiner Entdeckung. Interessanterweise ist Maillard in Frankreich als Wissenschaftler auch gar nicht so berühmt. Da gibt es ganz andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Frankreich, wie zum Beispiel Louis Pasteur oder Marie Curie. Also Maillard ist da gar nicht so sehr bekannt in den Fachkreisen. Sein Ruhm und seine Ehre, wenn ich so sagen darf, die begrenzt sich vor allen Dingen auf die Lebensmittelwissenschaften. Aber da kann ich dir versichern, kennt ihn wahrscheinlich jeder.
Du sagtest, die Reaktion ist sehr komplex und kann ja in verschiedenen Teilreaktionen ablaufen und auch eingeteilt werden in diese. Kannst du ganz kurz, ich muss es an der Stelle betonen, wirklich kurz zusammenfassen, was du da ja mit diesen Stadien, mit diesen Teilreaktionen meinst, was da chemisch abläuft?
Also da gab es in den 1950er Jahren einen Wissenschaftler namens Hodge, John Hodge, und der hat so ein Einteilungsschema aufgestellt und das wird heute immer noch sehr gerne genutzt. Und zwar unterscheidet man die frühe, die fortgeschrittene und die Spätphase der Maillard-Reaktion. In der frühen Phase, da reagieren Aminosäuren mit den Zuckern zu sogenannten Zuckeraminosäuren. Die nennt man auch Amadori- oder Heinz-Produkte. Die sind relativ stabil. Aus quantitativer Sicht können die in relativ großen Mengen entstehen. Die sind aber noch nicht farbig und sensorisch auch noch nicht relevant. Das heißt, man merkt dem Lebensmittel noch nicht an, dass Maillard-Reaktion abgelaufen ist. Wenn man dann weiter erhitzt oder länger lagert, dann werden diese Zuckeraminosäuren abgebaut und man kommt dann in die fortgeschrittene Phase. Es entstehen reaktive Zwischenprodukte, vor allen Dingen aus den Zuckern. Und die können dann in der dritten Phase, der Endphase der Maillard-Reaktion, dann wieder mit Aminosäuren oder Proteinen reagieren. Und da können dann entweder niedermolekulare, flüchtige Verbindungen entstehen, also Aromastoffe, und gleichzeitig entstehen hochpolymere Strukturen, die Farbstoffe, die man seit Maillard als Melanoidine bezeichnet. Da spielen dann auch Proteine eine ganz große Rolle. Die können durch diese Zuckerabbauprodukte vernetzen, unlöslich werden. Die können ebenfalls farbig sein und in diese Melanoidine eingebaut werden. Und spätestens ab da merkt man dann dem Lebensmittel eben die Maillard-Reaktion an.
Das war jetzt tatsächlich recht kurz. Wie lange brauchst du denn in der Vorlesung dafür?
Ja, ehrlich gesagt schon ein bisschen länger. Vor allen Dingen, weil neben dem Hauptkapitel Maillard-Reaktion die Reaktion auch immer wieder bei einzelnen Lebensmitteln kommt und darauf dann Bezug genommen wird. Also wenn ich es mal abschätzen müsste, dann fülle ich, glaube ich, schon so 8 bis 10 Vorlesungseinheiten zu je 90 Minuten mit dieser Maillard-Reaktion.
Da bin ich aber froh darüber, dass wir heute nicht ganz so lange gebraucht haben. Also der Geruch von Kaffee oder von frisch gebackenem Brot, das ist ja die absolut positive Seite der Maillard-Reaktion. Jetzt kann Brot aber viel zu dunkel werden oder Fleisch kann auf dem Grill anbrennen. Und dann kann es ja zu giftigen Verbindungen führen, wie wir in unserer letzten Folge zum Thema Risiko angesprochen haben. Ab da ist es ja dann eigentlich die schlechte Seite, oder?
Ja, das stimmt ganz genau. Also bei zu starkem Erhitzen, zum Beispiel vom Fleisch, da können im Verlauf der Maillard-Reaktion potenziell krebserregende Substanzen entstehen. Die heterozyklischen aromatischen Amine, HAAs, die haben wir ja, wie du richtig sagst, in der letzten Folge schon besprochen. Aus praktischer Sicht wichtig ist natürlich dann vor allen Dingen auch die Bildung von Fehlaromen. Jeder kennt den verbrannten Toast oder das angebrannte Fleisch, jeder weiß, wie das riecht. Und es sind dann ebenfalls Maillard-Produkte, die halt sehr unangenehm riechen, unangenehme Röstaromen sind. Interessant ist vielleicht, dass die Wahrnehmung dieser unangenehmen Maillard-Reaktionsprodukte auch wieder eine evolutionäre Bedeutung haben kann. Am Anfang, also wenn das Lebensmittel noch nicht angebrannt ist, da entstehen eher karamellig, malzig, angenehm riechende Verbindungen, die uns gewissermaßen Wohlgeschmack und Zucker, also Energie, signalisieren sozusagen. Und wenn es dann zu heiß wird und wenn es dann anbrennt, dann entstehen diese eher brenzlig, verbrannt riechenden Verbindungen. Und die entstehen ja dann gewissermaßen parallel zu potenziellen Giftstoffen, also parallel zum Beispiel zu diesen HAAs. Und insofern signalisieren uns dann diese unangenehmen Aromastoffe, dass man das Produkt nicht mehr essen soll. Sie warnen uns gleichsam davor, zu stark erhitzte Lebensmittel zu essen. Viele dieser Aromastoffe der fortgeschrittenen Maillard-Reaktion, da sind Komponenten wichtig, die heißen zum Beispiel Pyrazine, die haben super niedrige Geruchsschwellen, die riecht man also im ppb-Bereich, das heißt Milligramm pro Tonne. Wenn man das mal ganz grob umrechnet, dann wäre das wohl ein Teelöffel oder so in einem großen Olympiaschwimmbecken aufgelöst und selbst das würde man dann noch geruchlich wahrnehmen. Also unsere Nase ist super empfindlich für diese Verbindungen.
Ja, ein Maillard-Produkt ist ja das Acrylamid. Das hatten wir auch schon ein paar Mal kurz angesprochen, zum Beispiel in unserer Weihnachtsfolge. Das wird ja häufig als krebserregend eingestuft. Kannst du an der Stelle dann vielleicht nochmal kurz erläutern, was Acrylamid mit der Maillard-Reaktion zu tun hat?
Also Acrylamid wurde 2002 erstmals in Lebensmitteln entdeckt. Und das Problem mit dem Acrylamid ist halt, dass es im Tierversuch krebserregend wirkt. Acrylamid ist damit ähnlich wie vorher diese genannten HAAs, eine sogenannte Prozesskontaminante, also eine unerwünschte Verbindung, die beim Erhitzen des Lebensmittels entsteht, also zum Beispiel beim Frittieren von Pommes oder beim Backen von Brot. Man hat anfangs tatsächlich nicht so genau gewusst, wo die Verbindung in Lebensmitteln eigentlich herkommt, konnte dann aber relativ schnell feststellen, dass sie eben genau im Verlaufe der Maillard-Reaktion entsteht. Die Vorstufe für das Acrylamid, das wurde dann sehr schnell identifiziert, ist die Aminosäure Asparagin. Und in der Folgezeit, also von 2002 bis heute, gab es dann wirklich unglaublich viele Untersuchungen zum Thema Acrylamid, also zum Vorkommen in unterschiedlichsten Lebensmitteln, zu den Faktoren, die die Bildung beeinflussen, auch zur Toxikologie. Wobei man jetzt dann feststellen muss, bislang gibt es keine eindeutigen Zusammenhänge zwischen Acrylamid in Lebensmitteln und dem Auftreten von Krebserkrankungen beim Menschen. Dennoch muss man natürlich die Bildung vermindern. Es gibt Grenzwerte mittlerweile, auch auf EU-Ebene, die man einhalten muss. Und damit hat man dann auf diese Weise, das ist zumindest meine Meinung, das Thema eigentlich ganz gut im Griff, auch wenn es immer wieder in regelmäßigen Abständen in den Medien als, ich sag mal, potenzielles Krebsgift oder so auftaucht.
Jetzt haben wir ja bisher über die Verbindungen geredet, die in sehr geringen Konzentrationen vorkommen, also Aromastoffe, Prozesskontaminanten. Hat denn die Maillard-Reaktion auch einen Einfluss auf die Qualität, vor allem von Lebensmittelproteinen? Du sagtest ja, dass auch die Proteine mit den Zuckern reagieren.
Ja, es ist in der Tat so. Das ist vor allen Dingen jetzt diese frühe Maillard-Reaktion, die wir vorhin kurz diskutiert haben, also die Bildung der sogenannten Amadori-Produkte. Wichtig ist da vor allen Dingen die Aminosäure Lysin. Lysin ist eine essentielle Aminosäure und die kann tatsächlich in ziemlich erheblichem Umfang mit den Zuckern reagieren zu eben diesen Amadori-Produkten. Und da ist es nun so, dass diese Verbindungen, diese Lysin-Zuckerderivate nicht mehr als Lysin verfügbar sind. Das heißt, der Mensch kann sie nicht mehr als Lysin nutzen und man spricht deshalb auch von einer sogenannten Lysin-Blockierung und damit einer verringerten biologischen Wertigkeit von Proteinen. Das kann unter Umständen relativ hoch sein, diese Lysinblockierung. Zum Beispiel in Backwaren oder in Teigwaren kann das locker 30%, 40%, 50% betragen. Es war früher auch relevant für die Säuglingsernährung, für diese typischen Milchpulver, die man für die Säuglingsernährung nimmt. Da hatte man dann ebenfalls zum Teil relativ hohe Gehalte. Man hat dann in den 1980er Jahren so einen Richtwert eingeführt, 15% maximaler Lysinblockierung. Das ist aber heute kein Problem mehr. Die heutigen Säuglingsnahrungen, die haben höchstens nur 3-4%, was also ernährungsphysiologisch eigentlich keine Rolle spielt. Nur eben, wie gesagt, bei Brot, bei Backwaren, da kann es dann schon sein, dass der größte Teil des Lysins tatsächlich blockiert ist.
Wie viel Lysin sollten wir denn täglich aufnehmen?
Also Lysin, wie gesagt, ist eine essentielle Aminosäure. Der Körper kann sie nicht selber herstellen und muss sie deshalb über Proteine aufnehmen. Da gibt es einen Mindestbedarf, der ist so etwa 30-40 Milligramm pro Kilo Körpergewicht und Tag. Also je nach Körpergewicht, je nach Körpergröße so 2-4 Gramm am Tag oder so. Besonders viel Lysin hat man jetzt in tierischen Proteinen, also Fleisch, Milch, Eier und daneben auch in Hülsenfrüchten. Sojaprotein ist ebenfalls sehr reich an Lysin. Relativ wenig findet man dagegen in pflanzlichem Eiweiß, in Getreide, in Weizen, in Reis oder so. Wenn man das jetzt mal umrechnet auf die verschiedenen Lebensmittel, dann nimmt man also zum Beispiel mit 100 Gramm Fisch oder mit 100 Gramm Fleisch oder auch mit 100 Gramm Käse, die sind sich da ziemlich ähnlich, dann nimmt man dann so rund 2-2,5 Gramm Lysin auf. Auch Tofu hat ziemlich viel Lysin, auch rund 2 Gramm pro 100 Gramm. Brot oder Nudeln dagegen haben deutlich weniger. Da ist dann tatsächlich nur 200-300 Milligramm pro 100 Gramm drin, also gerade mal ein Zehntel. Deutlich wird der Unterschied auch bei Milch und bei Milchalternativen. Ein Glas Milch, also mit 250 Millilitern oder so, hat so rund 750 Milligramm Lysin. Ein Glas Hafermilch hätte dagegen nur ein Drittel, also rund 250 Milligramm.
Also spielt diese Lysinblockierung bei der Ernährung von Veganern eine große Rolle?
Also wer keine tierischen Lebensmittel isst, der muss bei pflanzlichen Proteinen schon ein bisschen auf die Proteinqualität und den Lysingehalt achten. Also nur mit Weizen, Hafer oder Reisprotein, da wird es dann mit der Proteinversorgung, vor allen Dingen mit der Lysinversorgung, vielleicht schon ein bisschen schwierig. Man muss ja darauf achten, dann mehr Proteine aus Hülsenfrüchten aufzunehmen, zum Beispiel eben Soja, das ist im Lysingehalt vergleichbar mit tierischem Eiweiß.
Sag mal, Cola ist ja auch braun. Spielt da auch die Maillard-Reaktion eine Rolle, wie beim Kaffee zum Beispiel?
Ja, absolut, aber jetzt nicht direkt bei der Herstellung. Also Cola bekommt seine Farbe nicht durchs Kochen oder so, sondern Cola bekommt seine Farbe durch einen Lebensmittelfarbstoff und den nennt man Zuckercouleur. Der hat die E-Nummer 150 und dieses Zuckercouleur allerdings, das ist jetzt tatsächlich durch die Maillard-Reaktion hergestellt. Man nimmt für die Herstellung dieser Farbstoffe letztlich nichts anderes als Zucker, der sehr stark erhitzt wird, also karamellisiert, genauso wie zu Hause in der Pfanne oder so. Und wenn man dann noch eine Aminokomponente dazu gibt, da nimmt man dann meistens Ammoniak, dann beschleunigt es die Bräunung signifikant. Man macht also quasi eine Maillard-Reaktion und erzeugt damit am Ende einen löslichen, dunklen Farbstoff, von dem man dann ganz, ganz wenig braucht, um Lebensmittel einzufärben. Man kann also mit diesem Farbstoff dann eben zum Beispiel Cola oder auch Malzbier oder auch Whisky, dunkle Soßen und so weiter einfärben. Man kann das Zuckercouleur übrigens auch im Supermarkt kaufen, da steht es dann meistens bei den Backzutaten und es dann daheim zum Färben von Lebensmitteln verwenden.
Gab es da nicht vor ein paar Jahren mal eine größere Diskussion, ob Cola wegen des Zuckercouleurs vielleicht sogar krebserregend sein sollte?
Ja, das stimmt. Also diese Diskussion begann so 2007, 2008, als man festgestellt hat, dass diese Zuckercouleure ein Nebenprodukt enthalten können. Das heißt 4-Methylimidazol, 4-MEI. Und dieses 4-MEI hatte sich im Tierversuch als krebserregend herausgestellt. Und dazu gab es dann eine große Sicherheitsbewertung durch die EFSA, also durch die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit. Und da hat man dann am Ende letztlich festgestellt, dass die Gehalte an Zuckerkolören, dass die Gehalte in Zuckerkolören heute so gering sind, dass die Verwendung dieser Couleure in der aktuellen Form für die Verbraucherinnen und Verbraucher völlig sicher sind. Es gibt auch Grenzwerte mittlerweile, die problemlos eingehalten werden. Also aus wissenschaftlicher Sicht ist dieses 4-MEI und die potenzielle Kanzerogenität heute eigentlich kein großes Thema mehr.
Wir haben ja anfangs schon erwähnt, dass die Maillard-Reaktion nicht nur bei Lebensmitteln eine Rolle spielt, sondern ja auch im Körper abläuft. Das ist für mich tatsächlich neu. Vielleicht kannst du das ja noch ein bisschen näher erläutern.
Ja, also da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen, wenn ich darf. Und zwar zu diesem Thema Maillard-Reaktion in vivo. Das wurde erstmal, Sie sagen so Ende der 1960er, Anfang der 1970er Jahre quasi entdeckt. Und zwar hatte man da eine Hämoglobin-Variante im Blut von Menschen mit Diabetes entdeckt. Hämoglobin ist der rote Blutfarbstoff, also ein Protein. Und da hatte man eben festgestellt, dass Menschen mit Diabetes eine bestimmte Variante in höheren Gehalten in ihrem Blut haben als Menschen, die kein Diabetes haben. Man hat es als HbA1c, als Hämoglobin A1c bezeichnet. Und da hat man dann einige Jahre später festgestellt, dass dieses HbA1c tatsächlich durch die Maillard-Reaktion, also durch die frühe Maillard-Reaktion entsteht aus der Umsetzung des Proteins mit dem Blutzucker. Also quasi eine Verzuckerung, wenn man so will, in der frühen Phase der Maillard-Reaktion auch im menschlichen Körper abläuft. Heute nimmt man dieses HbA1c als Parameter in der klinischen Chemie. Man kann das sehr gut nutzen, um eine Langzeitkontrolle des Blutzuckers zu beurteilen. So, jetzt bleibt aber die Maillard-Reaktion nicht in der frühen Phase bei den Amadori-Produkten stehen, sondern die geht auch weiter, genau wie beim Braten oder beim Backen. Und es entstehen dann Maillard-Produkte der fortgeschrittenen Maillard-Reaktion. Die hat man als AGEs bezeichnet, Advanced Glycation End Products. Und diese Abkürzung AGEs, AGEs, ja, aus dem Englischen Alter, das verdeutlicht schon so ein bisschen, welche Relevanz das hat. Diese Verbindungen entstehen tatsächlich im Laufe des Lebens während der Alterung, insbesondere jetzt bei Diabetes in höheren Konzentrationen, vor allen Dingen langlebige Proteine, wie zum Beispiel Bindegewebsproteine oder Augenlinsenproteine, die können dann eben solche AGEs enthalten. Man hat dann diese Akkumulation dieser Verbindungen mitverantwortlich gemacht für eine ganze Reihe von pathophysiologischen Prozessen, eben zum Beispiel den grauen Star oder Katarakt, also die Eintrübung von Augenlinsen. Da gibt es also Publikationen, die zeigen, dass diese Trübung korreliert mit der Bildung von AGEs. Man konnte dann auch zeigen, dass bestimmte Verbindungen im Alter, vor allen Dingen im Kollagen, also im Bindegewebe, ansteigen. Man hat für eine ganze Reihe weiterer Erkrankungen entsprechende Korrelationen gezeigt, Arteriosklerose, Nierenfunktionsstörungen, sogar im Gehirn von Alzheimer-Patientinnen und Patienten hat man höhere Gehalte dieser Maillard-Produkte gefunden. Es gab also einen riesen Boom in der Forschung, der auch immer noch anhält. Und man hat dann, ich sage es mal etwas despektierlich, die Maillard-Reaktion so ziemlich für alles Mögliche verantwortlich gemacht, was irgendwo dann im menschlichen Körper abläuft.
Du klingst etwas skeptisch, so eindeutig sind die Zusammenhänge, also offenbar nicht.
Naja, ist es tatsächlich nicht. Es ist, ich sage mal, das Henne-oder-Ei-Problem. Denn es ist nach wie vor unklar, ob die Maillard-Produkte jetzt der Grund für bestimmte Erkrankungen sind oder die Folge. Das heißt, dass sie tatsächlich Krankheiten auslösen, beispielsweise durch Entzündungsprozesse oder irgendwie sowas, oder dass sie eben dann in der Folge von Erkrankungen sich im Körper ansammeln. Und der Grund für diese nach wie vor bestehende Diskussion ist, dass man sehr häufig diese Maillard-Produkte, diese AGEs als Summenparameter quantifiziert und einfach eine unzureichende Analytik anwendet, aus chemischer Sicht sehr häufig da nicht exakt bestimmt, was eigentlich mit diesen AGEs gemeint ist und dass das aus diesen Gründen eben noch ziemlich unsicher ist.
Kann man AGEs nicht irgendwie loswerden aus dem Körper? Also so eine Art AGEs-Detox?
Ja, also tatsächlich gab es das. Also es gab tatsächlich pharmakologische Strategien, die man entwickelt hat. Entweder jetzt, um tatsächlich AGEs im Körper aufzuspalten, also wenn du so willst, sich zu entschlacken von diesen Produkten, oder dass man vermeidet, dass die überhaupt entstehen, also indem man bestimmte Vorstufen abfängt. Das war so eine Vision von Medikamenten gegen das Altwerden tatsächlich. Es gab da durchaus vielversprechende Tierversuche, das war vor allen Dingen so Anfang der 2000er Jahre, 2005 bis 2010 oder so. Und es gab dann auch klinische Studien, die haben aber ganz schlechte Ergebnisse gezeigt. Die mussten dann wegen Nebenwirkungen abgebrochen werden. Man musste sehr große Mengen dieser potenziellen Medikamente aufnehmen, sodass dann vor allen Dingen mit den Nieren Probleme auftraten. Und entsprechend hat man dann diese Strategien oder diese Entwicklung dieser potenziellen Medikamente, soweit ich es weiß, zumindest gestoppt.
Wenn nun aber die Maillard-Reaktion im Körper möglicherweise an Krankheiten beteiligt ist, wie ist es dann mit einem möglichen Risiko der Verbindung in den Lebensmitteln? Wir nehmen doch übergebratene und gebackene Lebensmittel täglich Maillard-Produkte auf und dann sammeln sich dadurch ja auch ganz viele AGEs in unserem Körper an.
Ja, auch das wird in der Literatur oder in der Wissenschaft sehr kontrovers diskutiert. Tatsächlich ist es so, dass wir große Mengen der Verbindungen aufnehmen. Ich sage mal eine Zahl, so etwa 1 bis 2 Gramm Amadori-Produkte und vielleicht so 30, 40, 50 Milligramm an Verbindungen aus den fortgeschrittenen Stadien der Maillard-Reaktion. Und das ist deutlich mehr, was wir aufnehmen, als der Körper pro Tag bildet. Wie du richtig ansprichst, ist das momentan in der Diskussion. Tatsächlich gibt es aber da, ich sage mal, 2 Forschungslager oder 2 Forschungsrichtungen. Die einen, die tatsächlich postulieren, dass Maillard-Produkte aus der Nahrung tatsächlich toxisch sind, sogenannte Glykotoxine, und dass man die verringern soll, dass man möglichst keine erhitzten Lebensmittel oder so essen soll. Die andere Gruppe an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, zu denen zählen sich eigentlich alle aus der Lebensmittelchemie, ich auch, die gehen davon aus, dass die Maillard-Produkte, bis auf wenige Ausnahmen, ja, HAAs, Acrylamid, was wir vorhin besprochen haben, dass die anderen Maillard-Produkte eigentlich gesundheitlich völlig irrelevant sind. Und der Grund für unsere Argumentation ist, dass es bislang ausschließlich Beobachtungsstudien gibt, völlig unzureichende Analytik und bislang tatsächlich keine eindeutigen Belege für eine echte Strukturfunktion. Das heißt also tatsächlich ist ungefähr kein einziges Maillard-Produkt aus der fortgeschrittenen Maillard-Reaktion ein echter, ich sag mal, krankmachender Effekt beschrieben. Da gibt es auch eine Stellungnahme der SKLM, das ist die Senatskommission der Deutschen Forschungsgemeinschaft zur gesundheitlichen Bewertung von Lebensmitteln, so heißt die. Und die hat letztes Jahr eine ganz große Übersichtsarbeit veröffentlicht, an der wir auch beteiligt waren. Und in der ging es darum, eine Bewertung aller Publikationen mal vorzunehmen, die irgendwelche Zusammenhänge zwischen der Aufnahme von Maillard-Produkten und gesundheitlichen Konsequenzen berichten. Und das Resultat dieser SKLM war dann eindeutig, es gibt bislang keine ausreichenden Belege für eine negative gesundheitliche Relevanz alimentärer Maillard-Produkte.
Trotzdem ist natürlich die Frage wichtig, was der Körper mit den aus der Nahrung stammenden Maillard-Verbindungen macht. Thomas, deine Professur beschäftigt sich ja seit vielen Jahren unter anderem genau mit dieser Thematik. Vielleicht ganz kurz, wenn ich jetzt ein Stück Brot mit einer schönen Kruste esse, wie geht jetzt mein Körper mit diesen Maillard-Produkten um?
Ja, wir beschäftigen uns in der Tat seit vielen Jahren speziell mit solchen Fragestellungen und da kann man jetzt auch 2 Aspekte unterscheiden, 2 Arbeitsrichtungen. Einmal die durch die Maillard-Reaktion modifizierten Proteine und zum anderen die reaktiven Intermediate aus dem Zuckerabbau, das sind die vorhin genannten Dicarbonylverbindungen. Vielleicht mal kurz zu den Proteinen, also dein Beispiel, wenn wir jetzt sozusagen proteingebundene Maillard-Produkte essen, beispielsweise über Brot oder so, dann werden die bei der Verdauung im Dünndarm freigesetzt, wie jede andere Aminosäure auch. Einige werden resorbiert und wieder schnell ausgeschieden. Die jetzt aus quantitativer Sicht wichtigsten, das sind die Amadori-Produkte, die wir schon ein paar Mal jetzt erwähnt haben, die gehen tatsächlich in den Dickdarm, die werden also nicht resorbiert im Dünndarm, die gehen komplett in den Dickdarm und dort werden sie dann von den Darmbakterien verwertet. Bei den reaktiven Zuckerintermediaten, diesen Dicarbonylverbindungen, da ist es so, dass die ziemlich reaktiv sind, auch im Magen und Darm reagieren können, damit quasi bereits entgiftet werden, wenn man so sagen darf, und damit vermutlich ebenfalls kein besonderes Risiko dastehen. Spannend ist aber da jetzt, dass wir Hinweise haben, dass es tatsächlich beim Menschen spezielle Enzyme gibt in der Darmschleimhaut, mit denen diese Dicarbonylverbindungen reduziert werden können. Also sich der Mensch quasi durch endogene Mechanismen schützt vor diesen reaktiven Maillard-Produkten. Wir verfolgen da die Hypothese, dass sich der Mensch quasi durch die Entwicklung von solchen Abbauwegen evolutionär an das Essen erhitzter Nahrung angepasst hat. Das haben wir ja schon mal diskutiert in unseren Folgen zur Thematik Ernährung und Evolution.
Also können diese Maillard-Produkte vielleicht sogar gesundheitsfördernd sein?
Ja, auch das ist eine interessante Frage, zu der es tatsächlich bislang wenig Antworten gibt. Leider ist es so in den Lebensmittel- und Ernährungswissenschaften, dass man sich viel lieber auf Risiken fokussiert, auf vermeintliche Risikostoffe, weil es dafür halt einfach auch mehr Geld gibt als für andere Aspekte. Und entsprechend gibt es halt leider nur wenig Untersuchungen bezüglich positiver oder vielleicht sogar gesundheitsfördernder Effekte. Wir konnten tatsächlich vor kurzem zeigen jetzt, dass die Darmbakterien, wenn die jetzt im Darm die Amadori-Produkte verwerten, tatsächlich eine Milchsäuregärung machen. Und das ist ja durchaus positiv zu bewertender Aspekt. Das heißt, möglicherweise haben sich damit unsere Darmbakterien an die Aufnahme erhitzter Lebensmittel angepasst und helfen uns gewissermaßen bei der Verwertung dieser Verbindungen. Und das kann man durchaus dann auch so interpretieren, dass sich erhitzte Lebensmittel vielleicht sogar fördernd auf die Entwicklung einer gesunden Darmflora oder Mikrobiota auswirken. Und daneben gibt es noch eine ganze Reihe weiterer positiver Aspekte. zum Beispiel Hinweise, dass die Melanoidine, also die Braunstoffe, die man zum Beispiel im Kaffee hat, die man auch mit Kaffee in großen Mengen aufnimmt, dass die antioxidativ wirken, dass die vielleicht bestimmte Schwermetalle binden können und dass die vielleicht sogar als Hemmstoffe für bestimmte Enzyme von Krebszellen wirken können und so vielleicht sogar eine antikanzerogene Wirkung im Dickdarm haben können. Das sind jetzt nur ein paar Beispiele, die aber vielleicht verdeutlichen, dass man, was positive Aspekte anbelangt, viel, viel weniger weiß als über eventuelle toxikologische Konsequenzen.
Thomas, du hast es jetzt zweimal erwähnt. Kannst du für unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht noch kurz die Begrifflichkeit antikanzerogen beschreiben?
Ja, antikanzerogen heißt eine Wirkung gegen Krebs, eine krebsvermeidende Wirkung gewissermaßen. Wobei man dann natürlich immer ein kleines bisschen vorsichtig sein muss, dass man sowas nicht überinterpretiert, also dass eine Verbindung nicht bloß, weil sie jetzt im Modellexperiment gewissermaßen Krebszellen hemmt, damit dann auch im menschlichen Körper Krebs vermeidet. Aber es gibt zumindest auf der Basis solcher Studien dann Hinweise für eine mögliche positive gesundheitliche Wirkung.
Du hast jetzt seit deiner Promotion an der Maillard-Reaktion geforscht und heute gibt es ja sehr viele andere Teams, die ebenfalls Forschung in diesem Bereich betreiben. Gibt es denn da überhaupt noch was zu entdecken?
Also wenn man nur nach der Zahl der Arbeitsgruppen geht, die sich jetzt aktuell mit der Maillard-Reaktion beschäftigen, dann muss man den Eindruck haben, dass es definitiv noch viel zu entdecken gibt, wobei die Menge der Forschenden ja nicht unbedingt was über die Relevanz des Forschungsgebiets aussagt. Ihr kennt vielleicht den Spruch, der kommt, glaube ich, eher aus dem künstlerischen Bereich, nämlich gute Künstler kopieren und große Künstler stehlen. Und das merkt man schon auch so ein bisschen speziell im Bereich der Maillard-Reaktion. Da musste ich persönlich auch schon öfters und ganz aktuell feststellen, dass ich dann eigene Ideen sehr schnell in Projekten anderer Arbeitsgruppen wiederfinden, aber das vielleicht nur am Rande. Also tatsächlich glaube ich aber schon, dass eine ganze Reihe von Aspekten der Maillard-Reaktion noch ungeklärt sind. Das beginnt mit der grundlegenden Chemie, der Identifizierung von Reaktionswegen, von Strukturen. Da wissen wir also bei Weitem noch nicht, welche Verbindungen denn entstehen, in welchen Lebensmitteln sie vorkommen, in welchen Gehalten. Im Bereich der Aromastoffforschung gibt es zum Beispiel viele Fragen, die noch offen sind. Zum Beispiel, warum bestimmte Verbindungen so riechen, wie sie riechen. Ganz wichtig wird natürlich sein, dass man sich das physiologische Schicksal, wenn ich mal so sagen darf, von Maillard-Produkten im Menschen anguckt, sei es jetzt während der Verdauung oder auch was die Mikroorganismen im Dickdarm damit machen. Und das betrifft dann übrigens nicht nur uns Menschen, sondern auch die Tierfütterung. Kühe zum Beispiel, die werden ebenfalls mit erhitztem Futter gefüttert und da weiß man praktisch überhaupt noch nicht, welche Konsequenzen jetzt diese Maillard-Produkte für die Physiologie der Nutztiere oder für das Endprodukt, für die Milch zum Beispiel haben. Ich würde es nur gut finden, wenn ich das hier vielleicht mal sagen darf, dass man sich künftig mehr auf potenzielle positive Aspekte der Maillard-Reaktion konzentriert. Letztlich ist ja der Mensch seit wahrscheinlich 1 Million Jahren erhitztes Essen und wir nehmen damit seit Menschengedenken regelmäßig große Mengen an Maillard-Produkten über unsere Nahrung auf. Das ist gewissermaßen eine Interventionsstudie, die seit 1 Million Jahre läuft oder so. Und ich würde sogar so weit gehen, dass die Maillard-Reaktion ganz entscheidend dafür verantwortlich war, dass sich der Mensch im Laufe der Evolution zum Menschen entwickelt hat. Und vor diesem Hintergrund, glaube ich, gibt es in den nächsten Jahren definitiv noch viel zur Maillard-Reaktion zu entdecken.
Also Thomas, wir dürfen noch ein wenig gespannt sein, was da kommt. Ja, wir haben heute jedenfalls wieder viel Interessantes aus der Lebensmittelchemie gehört und ja, wer kann schon wissen, in welcher Situation man dieses Wissen mal brauchen kann. Wir haben ja vorhin schon von Günther Jauch gehört. Eine Hörerin schrieb uns kürzlich, dass sich die Fakten aus unseren Folgen auch sehr gut für Business Small Talks eignen. Also vielleicht auch völlig neues Feld, werde ich demnächst bestimmt auch mal ausprobieren. Ja, und wenn auch Sie noch mehr wissenschaftliche Fakten aus den Bereichen Lebensmittel, Ernährung oder Lebensmittelchemie hören möchten, abonnieren Sie gerne unseren Kanal. Foodfacts gibt es immer am 24. jedes Monats auf der Webseite der TU Dresden und überall da, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind. Das war Foodfacts, der Lebensmittelchemie-Podcast der TU Dresden. Bis zum nächsten Mal.